Herr Hofstedt, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorti.
Ja, vielen Dank. Herr Hostel, wenn sich die Außenminister der Türkei und Russlands, Çavuşoğlu und Lavrov, treffen, dann stehen in der Regel zwei Themen im Mittelpunkt ihres Gesprächs. Der Kauf von russischen S-400-Raketen und die Errichtung einer entmilitarisierten Zone oder einer Pufferzone in Nordsyrien. Nun haben sich die beiden Außenminister getroffen und möchte Sie fragen, was gab es diesmal für Entwicklungen?
Das war ein Treffen, das nicht so leicht anzuberaumen war. Das hat gedauert. Es kam auch in Zeitnot, dieses Treffen, weil es unbedingt notwendig war, bevor am Montag tatsächlich nun definitiv geplant ist, dass die Präsidenten beider Länder, Putin und Erdogan, zusammentreffen. Die Entwicklung, die es gab, ist eindeutig, dass die Russen unbedingt wollten, dass das Sotschi-Abkommen umgesetzt wird, dass eben die Errichtung einer entmilitarisierten Zone rund um die Provinz Idlib, aber auch im Süden und, wenn ich das richtig sehe, hier im Nordosten, über diese Provinzgrenze hinausgeht, nämlich näher nach Aleppo heranrückt. Und hier hatte die türkische Seite stark gezögert. Es war nicht zu dem gekommen, was eigentlich verabredet war, nämlich dass die radikalen IS, Daesh und Al-Qaida-nahen Kräfte entwaffnet werden in der Provinz. Die Türkei unterhält ja widerrechtlich auf syrischem Territorium 12 Militärpositionen rund um Idlib, direkt an dieser Demarkationslinie entlang, an der sie auch die entmilitarisierte Zone schaffen wollten. Und ich sage mal so, ich schaue heute Morgen auf das neueste Exemplar dieser wunderbaren, von einer CIA-nahen Organisation gepflegten Karte, SyriaLifeUAMap.com. Und was sehe ich da? Da sehe ich, dass also gerade im Grenzgebiet und insbesondere an zwei interessanten Punkten nicht stattgefunden hat, was eigentlich hätte stattfinden müssen. Denn diese Hayat Tahrir al-Sham, HTS abgekürzt, so ist sie international bekannt, attackiert also syrische Truppen im Grenzgebiet. Und tatsächlich gibt es auch Scharmüsse. Syrien schießt natürlich in dieses Grenzgebiet hinein. Die Türken patrouillieren da. Gerade heute Morgen fahren sie nach Morat, also im Süden, im Südosten dieser entmilitarisierten Zone und machen eine Kontrollfahrt. Aber es gibt auch Zusammenstöße tatsächlich zwischen den Verbündeten russisch-türkischen Milizen im Norden, also schon an der Grenze zum besetzten Teil der syrischen Provinz Afrin, mit türkischen Milizen. Und das ist ja auch eine sehr ernste Entwicklung, die jetzt hier gerade stattfindet. Und es gibt sowieso alle möglichen Arten von Attentaten von den verschiedensten Seiten auf irgendwelche Kräfte der jeweils als Feinde angesehenen Teile. Mit anderen Worten, es geht tatsächlich um eine Feinabstimmung der türkischen und der russischen Interessen hier an dieser Stelle. Und natürlich messen die Russen in unangenehmer Weise für die Türken nach, inwieweit denn die türkische Seite tatsächlich Sotschi einzuhalten gedenkt. Und da gibt es gravierende Mängel. Also das Ergebnis ist zwar, dass man weiter zusammenarbeitet, das Ergebnis ist, dass beide Seiten, Türkei und Russland, gemeinsam drauf beharren, dass die Türkei das S-400 Luftabwehrsystem bekommt. Das geht alles voran. Auch ist eindeutig, dass trotz Ansammlung von 100.000 Mann türkischer Truppen an der nordostsyrischen Grenze auf der türkischen Seite, dass hier also die berühmten vom Adana-Abkommen gedeckten Inkursionen türkischer Truppen, um die PKK-nahen Militärkräfte der YPG zu treffen und auszuschalten, dass das nicht stattfindet im Moment. Eine türkische Seite wartet damit und das tut sie mit Sicherheit, mit Rücksicht darauf, dass die Russen vermutlich klar gemacht haben, dass sie nicht dulden werden, dass sozusagen die Türkei in die dritte syrische Provinz einrückt an der Grenze, ohne dass nennenswerte Fortschritte in den anderen beiden Provinzen sind. Nennenswerter Fortschritt ist hier zu nennen, also nicht gemeinsame, aber doch zeitgleiche, koordinierte Patrouillen der russischen Seite und der türkischen Seite nahe der Einflusszonengrenze der türkisch besetzten Teile von Afrin und der immer noch von syrischen Milizen oder Assad-nahen Milizen gehaltenen Teile der Provinz Afrin. Das ist ein ganz, ganz, heißes Gebiet, in dem es immer wieder zu Kämpfen kommt, zu Feuerüberfällen, zu Bombardements, zu allem möglichen. Türkisch-freundliche Milizen stoßen hier auf Assad-freundliche Milizen und streiten sich im Übrigen mit YPG-nahen Milizen. Also das ist ein unangenehmes Feld. Und die russische Seite führt hier eine sehr ins Detail gehende Diplomatie mit den Türken. Russen und Türken haben sich geeinigt, dass sie ein gemeinsames Kommandozentrum einrichten für diese Operationen, während die türkische Seite zusätzlich, vermutlich in Şanlıurfa, ein weiteres großes Kommandozentrum eingerichtet hat auf türkischem Gebiet für ihre bevorstehenden Militäraktionen mit den eben erwähnten 100.000 Mann im Nordosten Syriens. Das ist die Lage. Also es gibt eine klare Verbesserung der türkischen Aktionen und es gibt damit auch eine Annäherung wieder zwischen Türken und Russen, sodass überhaupt dieses Gespräch zwischen den beiden Außenministern stattfinden konnte. Denn das wurde zuvor wegen mangelnder Abkommenstreue der Türken einfach verschoben. Da war nichts zu bereden, weil die Türkei nicht richtig agiert hat und sich an das Sotschi-Abkommen nicht hielt. Jetzt kommt sie diesem Sotschi-Abkommen wieder näher, aber die Verspätung ist ungeheuerlich. Über ein halbes Jahr inzwischen, fast ein halbes Jahr, da sind wir jetzt. Das ist keine gute Lage insgesamt. Die Provinz hätte längst befreit sein können, keine Frage.
Herr Horstert, bevor wir auf weitere Punkte eingehen, möchte ich eine andere Frage einschieben, und zwar nach einigen erfolgreichen Astana-Gesprächsrunden hat man gehofft, dass bald in Syrien wieder Ruhe und Frieden einkehren würde. Das ist aber nicht der Fall. Was ist mit diesem Astana-Prozess?
Der Astana-Prozess ist schlicht zur Hälfte außer Kraft. Als nämlich, vor dem Sotschi-Gipfel Ende letzten Jahres, die Dreiergruppe zusammenkam, die Garantiegruppe für den Waffenstillstand in Syrien, das ist also Russland, Türkei, Iran, da zeigte sich dann die türkische Seite nicht zufrieden. Dann kam es zu diesem berühmten russisch-türkischen Sondergipfel zu zweit in Sotschi, an den sich eben die Türkei nicht gehalten hat. Der Iran hat immer in außerordentlich, bewundernswert zurückhaltender Weise hier sich gefügt, hat Kompromisse gemacht, auch zum klar Schaden der eigenen Interessen, der syrischen Interessen, das ist auch ganz eindeutig. Es ist auch klar, das sieht man auch, dass die russische Seite ihr Verhältnis zu Israel auch dadurch zu erleichtern versucht, dass sie nicht alle Wünsche des Iran erfüllt. Ein kompliziertes Teil. Einmal noch ganz kurz zurück auf das Gespräch zwischen den beiden Außenministern Russlands und der Türkei. Es ging auch noch um Visaerleichterungen und andere Fragen. Die sind vorangekommen. Ja? Also die Russen können nun visafrei Urlaub machen in der Türkei und türkische Lkw-Fahrer können visafrei nach Russland hineinfahren, damit also Handel und Wandel dann nicht gestört werden. Solche Fortschritte gab es. Aber man kann nicht leugnen, dass das Astana-Trio letztlich durch die türkischen Aktionen klar gestört ist und dass wir bis auf den heutigen Tag nicht wissen, ob eigentlich, wie soll man sagen, die türkische Regierung eine Politik der Geländegewinne verfolgt in Syrien. Und das wäre krass natürlich gegen alles internationale Recht, das wäre krass gegen alle Ideen der Astana-Gruppe. Das wäre auch krass gegen das, was die Russen gut fänden. Von Syrien wollen wir gar nicht reden. Es ist ja offenbar internationale Gepflogenheit, auf Syrien herumzutrampeln und sich nicht drum zu kümmern. Wen hat eigentlich Syrien nach Syrien eingeladen? Das sind nämlich Iraner und Russen. Wen nicht? Und wer nicht eingeladen ist, ist eindeutig. Es sind Türken und Amerikaner und Franzosen und britische Geheimkommandos. Und vielleicht flitzen ja auch noch 20 Deutsche da herum. Wer weiß das alles? Jedenfalls vor Jahren hat ja der Chef des deutschen Auslandsgeheimdienstes, Bundesnachrichtendienst BND, zugegeben, Herr Schindler, dass die größte Schlapphutkonzentration, wie sich dann die Zeitungen ausgedrückt haben, die größte Agentenkonzentration des Bundesnachrichtendienstes im Ausland in Syrien stationiert sei. Sicherlich nicht mit Einladung der Assad-Regierung. Das sind die tatsächlichen Themen, die sind unangenehm. Und die Fortschritte sind also erschreckend langsam, um das so zu sagen. Und ich lese mit Befremden, dass die türkische Seite, also ich beziehe mich da auf die Erdogan-nahe Zeitung Sabah, ganz normal in ihre tägliche Berichterstattung einfließen lässt, dass ja die Türkei den Raum Idlib befreit hätte und dass unter ihrer Ägide die Syrer nach Hause zurückkämen und nicht unter der Ägide Assad, also nicht und dort, wo Assad regiert, da kommen sie nicht hin, sondern sie kommen nach Syrien herein mit der türkischen Seite, sodass also die Türken als die Befreier Syriens auftreten, allerdings im von ihnen besetzten und militärisch besetzten Gebiet. Und das sind alles eine sehr ernste Dicke, die kann man natürlich so nicht dulden. Mit anderen Worten, da stehen letztlich irgendwann auch mal Entscheidungen an. Man kann hier diesem türkischen Gehampel noch eine Weile zugucken, aber irgendwann muss man auch mal sagen, so, von den 12 Militärpositionen der Türken in Idlib müssen 10 verschwinden und das sind die 10, die nicht direkt in Grenznähe zur türkischen Provinz Hatay stehen, damit das endlich aufhört und Afrin ist zu räumen und zu besetzen von syrischen Truppen, die der Regierung nahestehen und ihr dienen, nämlich der syrisch-arabischen Armee.
Husserl, ein wesentliches Problem ist, dass die Türkei ihre Position nicht so genau definiert. Wir haben vor ein paar Tagen, genau gesagt am letzten Donnerstag, anlässlich des Jahrestages der NATO-Gründung in Washington gesehen, dass die Außenminister der Türkei und der USA sich über die Position Türkei bezüglich des Kauf von S-400-Raketen und Militärpräsident der Türkei in Nordsyrien gestritten haben. Pompeo drohte Konsequenzen, ernsthafte Konsequenzen an, falls die Türkei nun bei seiner Entscheidung bleibt, es 400 von Russland zu kaufen. Ja. Das sind Probleme. Wie können diese Probleme irgendwie gelöst werden, ohne dass die Türkei Rückzieher macht hinsichtlich Russland und der USA?
Das ist ein ganz spannendes Thema, dass man nur sozusagen im Millimeterverfahren ganz genau beobachten kann. Was ist passiert? Es wurde beim Treffen Pompeo und Çavuşoğlu erneut gestritten um S-400. Während beim Treffen Lavrov-Çavuşoğlu die türkische Seite ganz klar gesagt hat, wir werden das S-400-System kaufen. Hintergrund ist ja auch ganz simpel, das muss man aus türkischer Sicht sehen, dass ja die Türkei sich lange, lange Zeit, über Jahre hin bemüht hat, das Patriot-System von den USA käuflich zu erwerben und hat es nicht bekommen. Und erst danach hat die Türkei gesagt, gut, wir brauchen ein Luftabwehrsystem, kann nicht sein, dass wir hier ohne irgendeinen Schutz sind. Das brauchen wir auch in eigener Hand, das können wir nicht aus der Hand geben. Nebenbei gesagt, Israel hat so ein System natürlich ganz locker. Der Türkei wird das verweigert, die Türkei ist NATO-Mitglied, Israel nicht, zum Glück nicht, kann man so sagen. Aber man weiß ja nicht, was noch alles Schreckliches kommt. Also das sind die Tatsachen. Die Türkei hat sich unwiderruflich verpflichtet, bei hoher Geldstrafe am 6. März bereits dieses System zu beschaffen, das die Russen verkaufen wollen. Und jetzt, heute, interessanterweise, lese ich zum ersten Mal die Bemerkung eines amerikanischen Militärs. Denn es ist ja sehr interessant, dass die Amerikaner immer gesagt haben, naja, wenn die dieses S-400-System haben, dann können die mit diesem System in ihrer Hand und unseren F-35-Jägern, und der vierte F-35-Jäger sollte gestern an die türkische Seite übergeben werden, drei sind schon übergeben, und auch die Ausbildung des türkischen Personals am amerikanischen F-35-Jäger läuft weiter in den USA. Dass also an dieser Stelle die Amerikaner sagen, ja, dann können die mit dem S-400-System die Schwächen unserer F-35-Jäger auskundschaften. Und ich habe immer gesagt, und heute zum ersten Mal gibt es eine amerikanische Entsprechung, langsam, es könnten ja auch die Türken die Schwächen des S-400-Systems testen und dies den Amerikanern mitteilen und nicht nur die Schwächen der F-35 den Russen. Das heißt, die Türken stehen natürlich durch diese Waffensysteme mitten in der Mitte zwischen den beiden großen Mächten. Und das ist keine einseitige Frage. Auch die Russen gehen ein Risiko ein. Und deswegen ist es interessant, den amerikanischen Offizier zu lesen, der also erklärt, er sei schockiert, dass die Russen das S-400-System an die Türken liefern. Denn die müssten ja befürchten, dass hier geheime Daten an die amerikanische Seite weitergegeben werden. Und diese Befürchtung ist real. Das ist nicht irgendwie ein Scherz oder eine Rhetorik-Finte von mir, dass ich das gesagt habe. Das ganze türkische Militär ist amerikanisch ausgebildet. Wie die Türkei ein solches Leck in den Griff bekommen wollen, ist mir schleierhaft. Dass Russland gut beraten ist, den türkischen Freunden oder Partnern dieses S-400-System überhaupt anzubieten. Das ist ein kluger Akt, aber das Risiko ist, wie gesagt, gewaltig und kann man nicht vom Tisch wischen. Und jetzt geht es weiter. Sollten die USA weitere Lieferungen der F-35 nicht herausrücken, wären die Türken gezwungen, sich in Russland umzusehen. Der Sucho-Jäger 35 käme in Frage. Und die russischen Analysten erwarten das. Die schreiben, das wird vermutlich so kommen. Jetzt sind die Amerikaner weitergegangen. Das heißt, die Türkei hat ein gewaltiges Tauziehen mit ihren amerikanischen und russischen Verbindungen angefangen, um sich selbst zu sichern. Und ganz offen gestanden, dafür kann man nur Verständnis haben. Nicht Verständnis haben kann man dafür, dass sie syrisches Territorium derartig lange besetzt halten und unter welchen Erklärungen. Die Erklärungen können einem nicht gefallen, denn die Türkei ist nicht zuständig für Dinge, die im syrischen Gebiet passieren. Und wenn sie so viele Millionen Flüchtlinge aufnehmen, ist das zwar nett, aber das kann man nicht als ein Unterpfand behandeln, um dann mit der russischen und der iranischen Seite darüber zu verhandeln, denn mit Syrien zu verhandeln weigert sich ja die Türkei leider Gottes immer noch. Das sind Dinge, da wird hier einfach Druck ausgeübt mit den syrischen Menschen in der Hand, ja, die vor Not und Tod geflohen sind, die ja letztlich von Washington aus mit arabischen Verbündeten in Syrien eingerührt worden sind, sodass man auch nie ganz sicher ist, verhält sich die Türkei eigentlich gerade wie ein NATO-Mitglied und wie ein verlängerter Arm Washingtons, verhält sich die Türkei gerade wie ein Gesprächspartner des Iran und Russlands. Das ist nicht sicher und ich glaube, wir müssen langsam dahin kommen, um das auf den Punkt zu bringen. Solange die Türkei sich weigert, mit der rechtmäßigen syrischen Regierung in geordnete Kontakte zu treten, kann man so großzügig mit der Türkei nicht länger verfahren. Das kann keine Einbahnstraße sein, Großzügigkeit auf die Dauer, zu Lasten nämlich Syriens.
Hossel, lange Zeit hat man von einem bevorstehenden Frieden in Syrien gesprochen und jetzt seit langem nicht mehr. Obwohl das Land, was die Sicherheitslage anbetrifft, relativ ruhiger geworden ist. Wie geht es in diesem Punkt weiter?
So, in diesem Punkt haben wir leider das Problem, dass die ganze Welt nebenbei gesagt hat, mit dieser amerikanischen Regierung, die sich an nichts hält, was sie erklärt. Es ist ja sozusagen die Türkei auch in die Zurückhaltung gegangen, was die Truppeneinsätze in Nordostsyrien angeht, weil die USA erklärt haben, ich lese das hier auch in der Erdogan-nahen Presse nach, gerade heute wieder, dass sie ihre Truppen zurücknehmen. Das tun sie jetzt aber nicht. Stattdessen hören wir also zunächst mal, es blieben 200 Mann da, dann hört man, es blieben 1000 Mann da. Und das ist doch eine extrem schwierige Situation eigentlich, die wir haben. Dies alles, das muss man ja auch einmal sehen, kommt mitten im israelischen Wahlkampf, passieren diese Dinge, und die Israelis neigen dazu, ihrem eigenen Volk weiszumachen, sie täten ganz viel für die Sicherheit Israels, indem sie ständig andere Völker überfallen. Und das soll dann israelische Stärke sein. Und das wird natürlich auch im Wahlkampf Israels hier, der noch bis zum 9. April andauert, also bis zum Dienstag, dann endlich sind die Wahlen dort, wird das durchgeführt. Auch das ist ein ganz unangenehmes Thema. Und im Grunde kann man diese ganze Lage tatsächlich in Syrien auch so umschreiben, dass weiterhin zu viele Länder letztlich alle internationalen Gesetze brechen, das Recht brechen, sich widerrechtlich in und um Syrien aufhalten, in Syrien eingreifen. Und das ist der Grund, warum Syrien nicht zur Ruhe kommen darf. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Und die Mühe, die sich zum Beispiel die Russen machen, aber auch eben der Iran in der Zurückhaltung, ist ungeheuerlich, um wirklich Millimeter für Millimeter den internationalen Kräften, insbesondere in diesem Fall also Türkei, USA, Israel, eine seltsame Einheit, wenn man sieht, wie sich auch der türkische Präsident Erdogan an Israel reibt, ist doch eine interessante Koalitionsbildung, dass man da sieht, da muss also diesen drei Seiten, ich sag's nochmal, in Israel, USA, Türkei, ganz eindeutig Millimeter für Millimeter der syrische Boden entrissen werden. Und jetzt lassen Sie mich einmal zu einem weiteren Punkt kommen an der Stelle. Es soll am Montag ja zum ersten Mal in der Geschichte die Armee eines anderen Landes für eine Terrorgruppe erklärt werden durch die USA, nämlich die iranischen Revolutionsgarden. Und tatsächlich haben wir eben praktisch eine Nicht-Empfangbarkeit der iranischen Website Pars Today, auf der jetzt mein Interview heute Abend erscheinen soll. Nicht-Empfangbarkeit mindestens in Deutschland, wenn nicht nach den anderen NATO-Ländern. Darüber habe ich keine Informationen. Aber meine Facebook-Gäste und andere Gäste, die auch inzwischen Dauerabonnenten dieser erfolgreichen Interviews mit Pars Today sind, beschweren sich, dass sie die iranische Seite nicht sehen können. Und ich biete diese Interviews deswegen auf meinem YouTube-Kanal und auf dem YouTube-Kanal meiner Partei Neue Mitte an. Aber das ist ja nur eine Krücke. Und bisher wurde eine Pars Today oder früher IRIP von der amerikanischen Seite, von der NATO-Seite gern gestört, wenn man eigentlich kriegerisch unterwegs war und wollte den Iran verstärkt bedrohen. Das sind tatsächlich die Situationen heute, sodass natürlich ein gewaltiger Druck entsteht, auch auf die iranische Seite, zu sagen, wir können diesen ständigen Provokationen, auch der Schwäche der Europäer bei der Einhaltung des Atomabkommens, nicht einfach so zusehen. Also dieses Tauziehen um Syrien hat praktisch globale Folgen. Das ist wirklich sehr interessant.
Vielen Dank, Herr Hosse, für diese Einschätzung.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Scharokny.